Delta to all, radio check, over.
Hier ist Bravo, kommen.
This is Tango, over.
Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
Abheben mit den VIPs. Das macht Hauptfeldwebel Julia Ellert regelmäßig. Denn sie ist Lufttransportbegleiterin bei der Flugbereitschaft. Wen sie dabei alles an Bord hat, was sie darüber erzählen darf und was sie vielleicht auch schon leicht Dramatisches erlebt hat, das erzählt sie heute bei uns im Funkkreis. Mein Name ist Samina Fied aus der Redaktion der Bundeswehr und ich heiße willkommen Hauptfeldwebel Julia Ellert. Hallo.
Ja, hallo. Schönen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie jetzt als Lufttransportbegleiterin auch ziemlich gut ausgebucht und immer mehrere Tage unterwegs sind.
Ja, das ist richtig. Das ist eigentlich so der Alltag, genau.
Wo ging die letzte Reise hin?
Meine letzte Reise, das war eigentlich was relativ Unspektakuläres. Das waren eigentlich nur so Trips nach Berlin.
Wahrscheinlich also, bedingt durch Corona jetzt eher etwas weniger international.
Genau, etwas weniger international. Jetzt schon ja ein gutes Jahr leider, aber es geht langsam wieder los. Genau.
Was genau bedeutet Flugbereitschaft denn eigentlich?
Ja, die Flugbereitschaft, also wir sind ein Lufttransportverband der deutschen Luftwaffe. Das heißt, wir sind alles Luftwaffenangehörige und wir machen den weltweiten Transport von Material und Soldaten. Also wir bringen unter anderem Soldaten in die Auslandseinsätze oder Frachtgut. Wir machen aber andererseits auch den Transport des politisch-parlamentarischen Führungspersonals, also Politiker, die man eventuell aus dem Fernsehen kennt. Unter anderem kennt man vielleicht auch unsere Flugzeuge aus dem Fernsehen, vielleicht mal in einer Tagesschau gesehen. Große weiße Flieger mit der schwarz-rot-goldenen Flagge einmal rundherum und das sieht man dann meistens ja in den 8-Uhr-Nachrichten, wenn die Bundeskanzlerin oder der Bundespräsident irgendwo gelandet sind zum Staatsbesuch. Das einmal so ganz kurz und knapp erklärt.
Dann haben Sie also einige VIPs an Bord. Mit wem fliegen Sie denn da so unter anderem?
Wir von der Flugbereitschaft, wir sind ja unter anderem für den politisch-parlamentarischen Flugdienst zuständig und da ist es so, dass wir dann unter anderem mit der Bundeskanzlerin fliegen, mit dem Bundespräsidenten, jeglichen Ministern, die halt von A nach B müssen.
Also schon richtig große Prominenz, sage ich jetzt mal, zumindest aus der politischen Branche gesehen.
Genau, ja, so ist es.
Sind Sie da immer fest zugeteilt als Team oder variiert das?
Das ist immer abhängig, auf welchem Flugmuster man unterwegs ist, auf welchem Flugmuster wir als Flugbegleiter geschult sind. Und dann ist ja der Dienstplan auch davon abhängig, ob man vielleicht noch auf Lehrgänge muss, Urlaub hat, eine Crewrest hat, also die freie Zeit nach einem längeren Flug. Und somit ist man nie in der gleichen Crew unterwegs, weil das einfach sich bei jedem dann anders gestaltet.
Was bedeutet denn Flugmuster?
Wir haben verschiedene Luftfahrzeugmuster bei uns hier stehen in Köln-Bonn. Dazu zählen, ja, die meisten sind Langstreckenflugzeuge, also der 340, der 350, aber auch die Global. Ist ja ein sehr, sehr kleines Flugzeug, aber eigentlich auch für die Langstrecke gedacht. Ja, dann haben wir noch den 321, den 319. Also wir haben hier schon eine relativ umfangreiche Flotte, würde ich es mal nennen.
Sie reden wahrscheinlich bei 321 und so von Airbus. Gehe ich jetzt mal stark
genau,
von aus.
Sind alles, genau, richtig. Das sind alles Airbus. Ja, ist für mich schon so selbstverständlich. Außer die Global, die sind vom Bombardier.
Und wo fliegen Sie mit?
Ich bin auf der Global geschult und auf dem 320. Also der Airbus A320 ist bei uns eine Family. Das heißt, ich bin auf dem 320 geschult und darf somit den 321 fliegen und den 319.
Wen haben Sie denn so häufiger mal als Gast dabei?
Ich für mich muss sagen, ich fliege am öftesten mit dem Bundespräsidenten. Das hat jetzt keinen speziellen Hintergrund. Das ist einfach von meinem Dienstplan passt es anscheinend oft. und ansonsten könnte ich das jetzt so speziell gar nicht sagen. Also es gibt auch wirklich viele Politiker, mit denen ich noch nie unterwegs war, muss ich sagen. Ja, also das gibt immer noch ein erstes Mal. Ja.
Aber Frank-Walter Steinmeier. Können Sie uns da mal erzählen, wie das so ist mit dem? Ist der ein bisschen gesprächig? Ist der eher so ein bisschen introvertiert?
Nee, also der ist, kommt an Bord und ist eigentlich so ein richtiger Sonnenschein. Man fliegt sehr, sehr gerne mit ihm. Er ist sehr nett und höflich, begrüßt soweit es die Zeit zulässt, auch alle Flugbegleiter und das Cockpit persönlich. Ja, also das sind so Flüge, da freut man sich dann wirklich, mit ihm unterwegs zu sein. Generell, wenn er einen sieht, und klar, wir haben auch Namensschilder natürlich, aber er hat schon ein sehr, sehr gutes Gedächtnis, und es ist dann schon ziemlich normal, dass er sagt, ach hallo Frau Ellert, schön mit Ihnen wieder zu fliegen, wie geht's Ihnen denn? Also es ist schon recht persönlich mit ihm, ja.
Das heißt, man hat auch durchaus mal so einen kleinen Plausch oder so und oder genau. Spricht über Sachen, die gerade so aktuell sind oder...
Das eher nicht. Dafür ist die Zeit dann auch meistens zu kurz. Also die VIPs, die kommen meistens ja auch an Bord und gehen dann auch mehr oder weniger direkt der Arbeit nach. Also dieses normale Standardboarding, wie es man aus der zivilen Fliegerei kennt, das ist natürlich bei uns von der Zeit her genauso lang und mit weniger Passagieren. Dennoch setzt er sich dann relativ schnell hin und geht dann Dinge nach, die er vielleicht noch zu erledigen hat. Also jetzt über das Wetter zu sprechen, das wäre zu viel gesagt.
Ah, okay. Aber ist ja auf jeden Fall, klingt es sehr sympathisch und sehr angenehm, so einen netten Gast zu haben, genau. Oder so einen netten VIP vor allem an Bord zu haben. Und was wird denn so serviert?
Also es wird vorher angefragt aus Berlin, wenn der Flug hier reinkommt in der Flugbereitschaft, wenn der Flug angefragt wird, und dann geht natürlich auch eine Bestellung ins Cateringbüro hier vor Ort, und da kann dann eine Auswahl getroffen werden, beziehungsweise es gibt Vorschläge, was serviert werden kann. Das ist ja auch immer ganz davon abhängig, wie lange fliegt der VIP irgendwo hin. Möchte er vielleicht schon was Landestypisches auf dem Hinflug haben? Was man mit dem Land eventuell verbindet, ist überhaupt ein Catering möglich? Also von hier nach Brüssel ist es meistens schwierig, dann für 12 Leute ein warmes Mittagessen zu servieren. Da muss dann ganz speziell geschaut werden. Und je nach Fluglänge gibt es manchmal auch 3 oder 4 Mahlzeiten. Es ist aber schon so, dass man gucken kann, was mag derjenige denn besonders gerne, und dass man da dann so ein bisschen drauf schaut, dass man dann auch natürlich dem Gast ein sehr guter Gastgeber ist und dann darauf sich so ein bisschen fokussiert, dass man da was Gutes kredenzt, worüber er sich dann auch freuen würde.
Da Sie ja nun häufiger mit dem Bundespräsidenten fliegen, können Sie uns da vielleicht verraten, was der besonders gerne mag?
Er isst sehr, sehr gerne Sushi. Das ist auf jeden Fall eine große Vorliebe von ihm. Und somit hat man dann auch sehr oft Sushi mit an Bord. Genau, das ist so. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Standard, aber das kommt schon häufig vor.
Ja. Das ist wie ich ein toller Service. Da würde ich auch gerne mal mitfliegen.
Ja, das glaube ich. Wie das ist natürlich das für Sie? Was anderes als ein Sandwich.
Ja, definitiv. Wobei man das ja aber auf vielen Standardflügen heute auch schon noch extra kaufen muss und das dann vielleicht gar nicht mehr mit drin ist. Ne?
Genau, also,
ich das ja. Für diesen, Anführungsstrichen, Billigfliegern. Und so wie ist das für die Crew? Essen Sie dann auch Sushi mit oder gibt es da gesondert was?
Die Crew, die bekommt Essen auf Tablett, so wie man das vielleicht eher aus der zivilen Fliegerei bekommt. Das sind ganz normal auch mit abgepackten Trinkpäckchen und ja, einem eingeschweißten Sandwich, so wie man es mehr oder weniger kennt. Das ist jetzt nicht, dass wir das gleiche Essen bekommen. Das ist schon so ein First-Class-Service natürlich für den VIP. Das ist auf speziellen Chromagan-Tablets, und das wird dann auch dem VIP an den Tisch gebracht und serviert. Und er kann sich dann wirklich speziell aussuchen, und jedes einzelne Teil, je nach Mahlzeit, was er haben möchte, wird dann auf seinem Teller auch angerichtet vor seinen Augen.
Ah, also richtig wie im Restaurant.
Genau. Wow. Richtig wie in einem Restaurant, also auch mit gedecktem Tisch und wirklich mit vorher Eindecken und Vorspeise, Nachspeise, genau. Und das ist natürlich bei uns Flugbegleitern absolut nicht möglich. Also das ist auch so, dass wir ja zwischen dem Service essen und uns dann wirklich irgendwo in der Ecke krümeln und dann unser Tablett rausholen. Also das lässt sich leider nicht darstellen, dass wir das auch essen.
Aber so ein Restaurant über den Wolken klingt auf jeden Fall sehr verlockend. Wenn man die Chance hat, sollte man das vielleicht einfach mal tun. Oder nutzen, sagen wir es mal besser so.
Ja.
Wie sind Sie denn überhaupt zu diesem Job gekommen?
Ja, ich bin zu dem Job über 2, 3 Umwege gekommen. Ich habe ganz normal eine Berufsausbildung gemacht, und danach bin ich bei Air Berlin angefangen. Von 2011 bis 2013 bin ich da zivil geflogen. Die haben damals ganz aktiv gesucht, und für mich war das immer schon so der Traum, Flugbegleiterin zu sein, und habe mich dann da beworben. Das ging alles sehr, sehr schnell. Hatte dort einen Zweijahresvertrag und in der zivilen Fliegerei war es damals schon so, dass man über einen Zweijahresvertrag schon sehr freuen konnte. Und ich wäre nach meiner Air Berlin-Zeit immer nur von Jahresvertrag zu Jahresvertrag gehüpft. Mein Papa, der ist Hauptmann der Reserve bei der Bundeswehr und der sagte irgendwann, warum gehst du denn nicht zur Bundeswehr? Und für mich war das irgendwie sehr abwegig, weil ja der Beruf einer Flugbegleiterin ja dann schon doch eher was sehr Weibliches ist und man andere Vorstellungen von der Bundeswehr hat. Und ich gedacht habe, das passt absolut nicht zu mir. Ja, und dann habe ich aber mich beworben und war beim Karrierecenter, habe da die Einstellungstests absolviert, die Flugbereitschaft einmal besucht, mir das mal hier genauer angeschaut und war absolut begeistert. Also allein von den Fliegern, von den Menschen, die hier arbeiten. Es war einfach alles super interessant. Und ja, dann ging das Ganze seinen Lauf. Und jetzt bin ich mittlerweile schon 7 Jahre hier. Das ist verrückt, wie die Zeit vergeht. Aber ja, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Sie klingen auf jeden Fall auch sehr begeistert und freudig über diese Entscheidung, auch immer noch glücklich in Ihrem Job. Wenn Sie mal kurz erklären können, wenn sich jetzt jemand auch vielleicht dafür interessiert, was muss man denn für Voraussetzungen mitbringen und über was für Einstellungstests und welche Laufbahn reden wir ja eigentlich?
Ja, also es gibt hier die Laufbahn der Unteroffiziere und der Feldwebel. Und das entscheidet dann im Endeffekt der Einstellungstest bei der Bundeswehr. Also am besten bewirbt man sich bei einem Karrierecenter. Eine abgeschlossene Schulausbildung ist auf jeden Fall Voraussetzung. Danach wird dann auch entschieden, in welche Laufbahn man geht. Und für mich war das halt sehr attraktiv. Ich habe dann damals die Feldwebellaufbahn angeboten bekommen. Das heißt, ich konnte mich auch direkt für 12 Jahre verpflichten, was natürlich in der Fliegerei sehr attraktiv ist. Und ich wusste, wow, ich kann auf jeden Fall noch 12 Jahre mindestens meinen Traumjob machen. Mhm. Und habe dann ja auch noch die Aussicht, Berufssoldatin werden zu können.
Das sind ja echt gute Voraussetzungen.
Ja, absolut. Und was man mitbringen muss, auf jeden Fall ist sehr, sehr viel Flexibilität. Also nicht umsonst heißt es Flugbereitschaft. Das ist wirklich oft der Fall, dass Flüge sehr, sehr, sehr spontan kommen. Also jetzt groß das übernächste Wochenende planen, wenn man da nicht sich fest Urlaub genommen hat, ist wirklich schwer. Also das ist auch etwas, was das Umfeld vielleicht noch verstehen muss oder relativ lange für braucht. Aber das ist definitiv Fakt. Also das ist die Voraussetzung überhaupt. Das wird auch am Anfang immer sehr gerne so ein bisschen belächelt, wenn ich das neuen Kameraden hier erzähle. Und ja, das das bringe ich mit. Aber man kommt da relativ schnell, wenn man im Flugdienst ist, hinter, dass da wirklich was dahinter steckt. Diese Flexibilität und Spontanität zu wahren.
Von wie spontan reden wir denn da?
Ja, also es ist schon oft so, dass ich nachmittags um 4 meinen Dienstplan gucke und am nächsten Tag noch nichts drinsteht. Also es kann dann sein, dass ich dann um 5 Uhr wieder reinschaue und es geht am nächsten Morgen um 4 Uhr, 5 Uhr morgens los. Es kann aber auch sein, dass ich dann ein Off in den Dienstplan eingetragen bekomme und ich habe spontan einen freien Tag. Das ist aber an dem ich natürlich jetzt auch nicht mehr großartig was planen kann, weil so kurz vorher weiß ich auch nicht. Das ist dann da brauche ich jetzt auch keinen Termin beim Steuerberater mehr machen.
Das heißt, man muss auch
Flexibilität.
Definitiv. Und dazu gehört, glaube ich, auch eine gewisse Leidenschaft einfach für den Job, um das auch so hinzunehmen. Ja,
absolut. Also, genau. Ja, doch.
Und wie lange sind denn, Sie haben ja wahrscheinlich schon, wo jetzt sagten Sie, 4 so Trips einfach nach Berlin, aber Sie haben doch bestimmt auch schon viele Langstreckenflüge begleitet. Was war so das Weiteste oder Schönste vielleicht auch?
Ich glaube, die sind von der Strecke relativ gleich weit. Das wäre einmal San Francisco, ziemlich weit im Westen. Und das östlichste, was ich bis jetzt hatte, war Tokio.
Oh, wow.
Das waren beides sehr, sehr schöne Flüge. Allerdings war mein schönster Flug, würde ich sagen, das muss Februar 2019 gewesen sein. Das war Südamerika, auch mit dem Bundespräsidenten, mit dem A340 damals. Und das war wirklich ein sehr, sehr schöner Flug. Also generell von der Flugzeit, weil man dadurch einfach, man hat so viel Zeit an Bord und mit den Passagieren. Also man kann wirklich einen super schönen Service machen. Das war schon irgendwie eine schöne Zeit und auch vor Ort hatten wir, ich meine, 2 Stehtage. Wir waren unter anderem auch in Quito. Das ist ja, vielleicht sagt das einigen was, die höchste Hauptstadt der Welt und direkt auf dem Äquator, auf dem man dann balancieren kann. Das war schon wirklich ein schönes Erlebnis. definitiv, ja.
Aber klingt auch, es auch auf jeden Fall.
Ja, ja. Aber auch Tokio, auf dieser riesen Kreuzung zu stehen zwischen Millionen Menschen, was man vielleicht auch im Fernsehen kennt, das sind natürlich auch Erlebnisse, die man nicht so schnell vergisst. Und wo man vielleicht auch privat nicht unbedingt hinreisen würde.
Oder vielleicht auch gar nicht immer so die Kapazitäten hat. Ja, also das, genau. Langstreckenflüge, genau, ist ja auch immer viel Planung mit dahinter für solche, ja, Urlaube. Aber dann kommen, ja, Sie ja richtig rum, auf jeden Fall.
Ja.
Und wie Sie gerade sagten, Stehzeit bedeutet, also das ist nicht, Sie kommen an, einmal kurz raus aus dem Flugzeug, alle wieder rein ins Flugzeug und zurück, sondern Sie bleiben da durchaus auch schon mal.
Genau, also das müssen wir auch. Das ist ähnlich wie bei Bus- und Lkw-Fahrern, sage ich jetzt mal. Also auch besonders wichtig natürlich fürs Cockpit. Aber auch wir sind ja für die Sicherheit an Bord zuständig und müssen jederzeit hundertprozentig unserer Procedures sicher sein. Das können wir natürlich nicht, wenn wir schon 24 Stunden auf den Beinen sind. Das ist auch so, dass wenn wir beispielsweise 18 Stunden jetzt am Stück fliegen, dass wir auch mindestens 18 Stunden vor Ort diese sogenannte Crew-Rest brauchen. Also einfach Zeit, um uns frisch zu machen, um den Schlaf nachzuholen. Das ist auch nicht zu unterschätzen, die Wetterumstände. Also manchmal fliegt man hier los und es ist minus 12 Grad und landet dann 14 Stunden irgendwo, wo es 35 sind. Man hat mehrere Zeitzonen durchflogen und ist dann eventuell dann doch schon über 20 Stunden wach. Das ist dann einfach, wo man dann sagt, okay, jetzt brauche ich dann mal meinen Schlaf. Ich würde mir hier dann auch gerne was angucken, aber ich muss jetzt gerade erstmal zur Ruhe kommen.
Das klingt auf jeden Fall sinnvoll und ist natürlich auch Sicherheitsaspekt einfach sehr wichtig, dass, genau, sie natürlich alle ausgeruht sind, die gesamte Crew, nicht nur der Pilot und so. Aber, ja, Wetter ist vielleicht auch ein guter Hinweis. Da kann ich mir vorstellen, gerade wenn man so viel unterwegs ist, dass man auch mal durch das eine oder andere Unwetter kommt oder irgendwie da Komplikationen hat, sage ich mal. Turbulenzen heißt es, glaube ich, richtig, ja? Gar,
genau,
nicht Komplikationen. Ja. Haben Sie da schon mal irgendwie so einen Moment gehabt, wo Sie dachten, oh wei, jetzt habe so selbst ich Schiss, obwohl ich so erfahren bin?
Ich persönlich hatte das noch nicht. Das war also zumindest bei uns in der Flugbereitschaft hatte ich noch nie diesen Fall. Zum Glück bis jetzt. Allerdings hatte ich das schon mal auf einem privaten Flug. Das war aber auch damals im asiatischen Raum. Da muss ich sagen, und da war ich auch schon Flugbegleiterin und spätestens, wenn die Flugbegleiter anfangen, durchs Flugzeug zu rennen und nicht mehr ganz so entspannt auszusehen, dann werde auch ich relativ unentspannt. Aber bei uns hatte ich den Fall zum Glück noch nie.
Also gab es dann noch gar keine großartigen, schlimmen Vorkommnisse oder ähnliches?
Also Turbulenzen sind mir jetzt nicht im Gedächtnis, zumindest hier bei uns in der Flugbereitschaft nicht. Allerdings hatte ich meinen ersten Flug in der Flugbereitschaft. Das war so ein mehr oder weniger Einführungsflug, den man dann hier hat zum Beginn der Ausbildung. Und da hatten wir tatsächlich einen Blitzeinschlag an Bord. Das war damals noch mit dem A310. Ja, und das war schon so ein Erlebnis, wo man dann dachte, hui, das hat wirklich dann einmal richtig laut geknallt und dann musste erstmal geschaut werden, okay, was ist hier jetzt gerade passiert? Und ich war zusammen auf diesem Schnupperflug, nenne ich es jetzt mal, mit einer Kameradin, die auch vorher schon jahrelang zivil geflogen ist. Und das war dann für uns auch so, wo wir dachten, okay, wir haben eigentlich alles erlebt. In der zivilen Fliegerei erlebt man wirklich einiges. Aber das war wirklich für uns dann auch nochmal so ein einschneidendes Erlebnis. Also wir haben uns zu jeder Zeit absolut sicher gefühlt, gar keine Frage. Aber es war dann auch wirklich so, dass die Flugbegleiterin vorne wirklich gesagt hat, ich habe den Blitz hier wirklich durch die Galley gehen sehen. Galley ist die Bordküche. Und sie sagte, das war wirklich der Wahnsinn. Und im Nachhinein war es dann wirklich so, dass wir aufgestiegen sind in Köln und man wirklich diese schwarzen Punkte an der Flugzeughülle auch gesehen hat. Ja, generell gibt es da ja keine Beeinträchtigung auf das Flugzeug oder so, aber das war schon, wo man dachte, wow, das habe ich dann jetzt auch mal erlebt, Haken dran.
Ja. Also ich bin auch tatsächlich gerade etwas schockiert, weil ich so denke, oh mein Gott, da muss man auch wirklich richtig hart die Ruhe bewahren. Aber nur ganz kurz fürs Verständnis, also Sie waren schon in der Luft und dann hat der Blitz eingeschlagen.
Genau.
Und dann mussten Sie notlanden oder war das noch in Ordnung?
Nee, also das hört sich auch alles viel, viel schlimmer an, als es ist. Also wir waren alle auch super entspannt. Wir sind dann ganz normal in Köln gelandet. Es war alles gut. Das Cockpit hat dann natürlich auch Procedures, wo dann die Instrumente geprüft werden. Und es war alles absolut im Lot. Ich meine, so ein Flugzeug ist auch für solche Eventualitäten ja auch einfach ausgerüstet, sage ich mal. Das ist jetzt nichts, weswegen man notlanden müsste. Also es war jetzt nie in dem Rahmen, dass es irgendwie für jemanden gefährlich war.
Das ist sehr beruhigend zu wissen, auch für alle künftigen Flüge außerhalb der Flugbereitschaft. Also liebe Hörerinnen und Hörer, jederzeit sicher fühlen. Flugzeuge können das ab. Das ist auch für mich sehr beruhigend. Ich fliege sehr gerne, also wenn es denn dann wieder möglich ist. Und Fliegen, das ist halt auch das Einzige, also von der Flugbereitschaft war mir auch lange nicht bekannt, dass es da halt auch Flugbegleitung gibt. Ich kenne das natürlich auch nur aus dem Zivilen und frage mich natürlich, man hat da ja schon mal ein gewisses Bild vor Augen, wenn man so an Flugbegleitung denkt, und Sie sagten vorhin auch, das ist sehr weiblich. Wie stellt sich das denn dann jetzt bei der Bundeswehr da auch gerade in puncto Uniform, tragen Sie Flecktarn oder was ist da vorgeschrieben?
Also genau, im normalen Tagesdienst, wenn wir hier im Büro tätig sind oder generell hier Aufgaben zu erledigen haben im sogenannten Stabsgebäude der Flugbereitschaft, dann tragen wir entweder Flecktarn, wir können aber auch die Fliegerkombi tragen. Die haben wir auch alle bei uns im Kleiderschrank, oder blau, blau lang, blau kurz. Das ist uns eigentlich relativ freigestellt, was wir gerne tragen möchten. Also im Sommer tragen hier eigentlich alle so ziemlich blau, weil einfach das blau kurze Hemd relativ luftig ist. Ansonsten wird sehr gerne die Fliegerkombi getragen von uns. Und an Bord ist es so, dass wir immer blau tragen auf VIP-Flügen. Allerdings vielleicht ist das blaue Hemd geläufig, das ändern wir oder beziehungsweise da ziehen wir uns um vor dem Start, wenn der VIP kommt, und tragen dann ein weißes, langes Hemd. Das ist auch immer lang beim Service, das sieht einfach schöner aus mit der Krawatte. Wir haben hier dann Krawattennadeln von der Flugbereitschaft, das macht einfach viel mehr her als das blaue Hemd, was wir immer tragen. Es soll dann auch wirklich schon was Besonderes sein an Bord.
Und die Schuhe, da muss ich mal ganz kurz nachfragen, da gab es ja ab und an schon immer mal Diskussionen für Flugbegleiterinnen, wegen wie viel Make-up ist denn heute noch nötig und wie hoch müssen die Schuhe noch sein. Wie verhält sich das denn bei Ihnen im Dienst?
Puh, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja die dienstlich gelieferten Schuhe, das sind die sogenannten Schnürer, die ja dann auch etwas erhöht sind. Die meisten
aber nicht so richtig schlimm hohe Hacken, ne?
Genau.
Ja.
Nee, also die meisten kaufen sich ihre Schuhe aber selber, das sind dann ja einfach ganz normale Pumps. Und da gibt es jetzt im Endeffekt keine speziellen Vorgaben. Es ist aber so, dass wir alle so lange unterwegs sind, dass da jetzt keiner mit allzu hohen Absätzen an Bord geht. Das kann man schon so sagen. Also viele, dazu gehöre ich unter anderem auch, und das hat sich so langsam ein bisschen durchgesetzt, einfach wirklich auch ganz flache Schnürer zu tragen. Dadurch, dass man den Körper einfach sowieso schon durch die Fliegerei so sehr belastet, dann möchte man einfach zumindest schon mal seine Füße ein bisschen schonen. Ja, und beim Make-up ist es so, dass das Schminken ja generell kein Muss ist. Wer sich gerne schminken möchte, kann dies natürlich dezent machen. Es ist allerdings etwas anders als im Zivilen. Also ich kenne das bei Air Berlin so, dass man wirklich mehr oder weniger dazu verpflichtet war, einen knallroten Lippenstift zu tragen. Das ist bei uns natürlich nicht gerne gesehen. Also es ist schon darauf zu achten, dass es, wenn man es macht, dass es dezent ist.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut und ich denke auch in der heutigen Zeit etwas angemessener als immer dieses sehr übertriebene, wenn ich das jetzt aus meiner ganz persönlichen Sicht mal so sagen darf. Und wie Sie schon ja vorhin auch sagten und auch jetzt einfach bei Ihnen im Gespräch mit rüberkommt, dass Sie wirklich zufrieden sind in Ihrem Job. Das freut mich auch sehr.
Ja, danke. Mich auch.
Vielleicht noch ein Rat an jemanden, der sich auch irgendwie darüber Gedanken macht, vielleicht zur Flugbereitschaft zu gehen als Lufttransportbegleitung.
Ja, generell findet man über die Flugbereitschaft ja, denke ich, relativ viel im Internet. Und ansonsten kann man hier gerne den Spieß anrufen der zweiten LT, also der zweiten Lufttransportstaffel. Es kommt immer wieder vor, dass sich Leute einfach mal die Flugbereitschaft anschauen möchten, gerne mal die Flieger vor Ort sehen und dann vielleicht auch wirklich für sich sagen können, das kann ich mir wirklich gut für mich und die Zukunft vorstellen, oder nee, das ist vielleicht dann doch nichts für mich. Hier gibt es dann ein relativ ausführliches Gespräch mit einem anderen Flugbegleiter, der dann eine Präsentation auch vorstellt von der Flugbereitschaft. Eventuell kann ein LFZ gezeigt werden vor Ort, wenn gerade genügend auf dem Hof sind. Das ist schon, glaube ich, da gewinnt man schon einen sehr, sehr guten Einblick in die Flugbereitschaft, in den Beruf als Flugbegleiter.
Wenn Sie jetzt LFZ noch einmal kurz erklären.
Luftfahrzeug, Entschuldigung.
Alles super. Nur deswegen, es kommt ja nicht jeder aus der Luftwaffe oder aus dem fliegerischen Bereich oder überhaupt aus der Bundeswehr von unseren Hörerinnen und Hörern. Prima. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen noch viel Erfolg und dass es bald wieder richtig losgeht und Sie wieder ein bisschen mehr um die Welt fliegen können.
Ja, vielen lieben Dank.
Den nächsten Podcast gibt es wie gewohnt in einer Woche. Mein Name ist Amina Fied. Ich melde mich ab aus dem Funkkreis.